zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Guten Abend. Ich begrüße es, dass Sie sich diesem schwierigen Thema heute Abend aussetzen wollen. Trends und Herausforderungen für die globale Ernährungssicherung angesichts des Klimawandels. Ich werde zu diesen drei Stichpunkten sprechen. Und das soll nicht länger als eine Viertelstunde dauern, sodass wir tatsächlich dann diskutieren können. Trends, dann der Klimawandel und vor allem Lösungsansätze. Der Hunger nimmt wieder zu, seit 5 Jahren, nachdem wir einen sehr erfolgsversprechenden Trend gehabt haben, hat der Hunger wieder zugenommen. Eine Reihe von Faktoren sind dafür verantwortlich. Kriege, und zwar nicht nur der russische Überfall auf die Ukraine, sondern eine Vielzahl von kriegerischen Tätigkeiten, insbesondere in Afrika und im nahöstlichen Raum. Klimawandel, Corona hat Wertschöpfungsketten unterbrochen und die Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie tangiert. Inflation macht gesunde Ernährung zunehmend unerschwinglich für viele Menschen auf der Welt. Die aufgehäuften Schulden führen dazu, dass soziale Sicherungsprogramme, die im Übrigen fast alle, selbst afrikanischen Länder, eingeführt haben, nicht mehr finanzierbar sind, und natürlich zusätzlich Zerstörung von Natur und Umwelt, die langfristigen Konsequenzen der Erosion der biologischen Vielfalt ist hier zu erwähnen. Wir können diese Problematik aus ökonomischer Sicht zusammenfassen, indem wir uns fragen, was sind denn die tatsächlichen Kosten des Ernährungssystems? Wir sprechen dann über die Einbeziehung sogenannter externer Effekte, also indirekter Wirkung. Auf der Grafik der kleinen Säule da rechts sehen Sie im grauen Teil, das ist das, was wir Weltbürger für Nahrungsmittel in den Märkten ausgeben. Darüber der grüne Teil, das sind nochmal 7 Billionen. Das sind die indirekten Kosten, die wegen Umweltschädigung entstehen. Und der blaue Teil, das sind die Gesundheitsfolgekosten von Fehl- und Unterernährung. Sie können grob überschlagen, nur ein Drittel der tatsächlichen Kosten des Ernährungssystems, und die sind grobe Schätzungen, die wir gemacht haben, wird am Markt erlöst. Das ist eine Herausforderung für das Zusammenwirken von Wirtschaft, Business und staatlicher Regelwerksetzung. Marktpreise berücksichtigen nicht die Benefits von erschwinglichen, gesunden Nahrungsmitteln oder die Kosten ungesunder, nicht nachhaltig produzierter Nahrungsmittel. Wir müssen uns auf den Weg machen zur Internalisierung dieser indirekten Kosten. Zu Klimawandel und Ernährungssystem nur ein paar Stichworte. Es ist ja schon Wichtiges gesagt worden. Das Jahr 2023 haben Sie alle erlebt in Europa. Vielleicht waren Sie auch mal in Spanien oder Griechenland, wo diese dunkelrötlich gefärbten Regionen erscheinen. Das rechte Bild ist im August. Und im Vergleich zu dem Jahrzehnt der 90er Jahre sind das die Extremereignisse, die dort erfasst sind. In vielen Teilen Europas und im Rest der Welt hatten wir absolute Extremwerte bei Hitzewellen. Ich habe hier jetzt nun nicht Karachi in Pakistan oder Indien, sondern das, was wir hier selbst erleben, mal aufgeführt. Der Trend der globalen Erwärmung ist in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen nach oben. Und Sie sehen hier 2 Kurven. Die rote Kurve, das sind die Temperaturen der Landmasse der Welt. Die blaue Kurve, das sind die gesamten globalen Temperaturveränderungen. Nanu, warum ist denn da ein Zwischenraum zwischen den beiden? Das ist leicht zu erklären. Das sind die Meere. Die Masse der Absorption der Hitze durch die Klimagase und die globale Erwärmung findet nicht an Land statt, sondern im tiefen Ozean. Das ist im öffentlichen Bewusstsein noch überhaupt nicht angekommen. Die Konsequenzen dieser Erhitzung in den tieferen Schichten des Ozeans sind gravierend für die gesamte Zirkulation in unseren Weltmeeren. Und diese Zirkulationsreduzierung hat bereits zu einer Reduzierung von ca. 20% des Sauerstoffs in den tieferen Schichten im Ozean geführt. Also die Konsequenzen für das biologische Leben in den Meeren sind gravierend. Also merken wir uns, wir dürfen nicht nur auf das Land und die Landwende und die Landwirtschaft schauen, wir müssen uns leider auch mit dem gesamten Wasserzyklus beschäftigen. Klimawandel verschärft Hunger. Diese Karte unten ist der Welthungerindex, den die Welthungerhilfe immer rausgibt. Übrigens, der neue kommt nächste Woche raus. Und der Einfluss des Klimawandels auf die Nahrungsmittelproduktion, das sind Projektionen für 2050, ist die obere Karte. Sie können einfach schnell sehen, dass da, wo wir jetzt schon gravierenden Hunger haben, in den nächsten Jahrzehnten sich zunehmend auch die Produktivitätsentwicklung verschlechtert. Getreideerträge einbußen zu erwarten, selbst bei interessanten neuen Technikeinsätzen und Investitionen in Forschung sind in der Größenordnung zwischen 15 und 20-25% zu erwarten. Kurze Stichworte zu Lösungen. Das Kernstichwort ist Resilienz, dass Agrar- und Ernährungssystem resilient gestalten. Was verstehen wir denn darunter? Unter Resilienz verstehen wir die Kapazität, auf Englisch to bounce back, zurückzukommen auf eine Situation nach einem Schock, nach einer Schockwirkung, sei es eine ökonomische oder eben ein Klimaschock. Und wir brauchen Aufmerksamkeit für drei Entscheidungsbereiche. Erstens Mitigation, das ist Reduzierung der Risiken durch Reduzierung der Klimagase, Umstellung des Energiesektors etc. Die Adaptation, also die Anpassung an den Klimawandel, ist das zweite. Und langfristig die Transformation unseres Wirtschaftssystems. Lassen Sie mich kurz zu diesen Stichworten einige Maßnahmen nennen. Erstens Energiesystem umstellen und einen tatsächlich wirksamen CO2-Preis schaffen. Zweitens Innovationen für Resilienz des Ernährungssystems, die zum einen die Risiken reduzieren, reduce hazards, zweitens die Vulnerabilität von Bevölkerung und ökonomischen, ökologischen Systemen reduzieren. Und Sie können überfliegen, was da jeweils an Stichworten von Maßnahmen drunter steht. Und die Ausgesetztheit gegenüber den Schocks reduzieren, also Exposure reduzieren. Ich will nicht durch all diese Stichworte kommen. Ich will Ihnen aber vermitteln, wir brauchen ein ganzes Bündel von Maßnahmen, angepasst an den jeweiligen Standort, die ökonomische und natürliche Ressourcensituation des Landes. Was tun? Drittens, die Landnutzung anpassen. Ist ja schon gesagt worden, die Landwirtschaft ist mitverantwortlich für die Klimagase. Ungefähr ein Drittel kommt aus der Landnutzung, insbesondere der Umwandlung von Land und Finanzierung der Klimaanpassung, insbesondere in Entwicklungsländern. Das große Thema auf der nächsten Klimakonferenz in Dubai wird der Loss and Damage Fund sein. Viertens den Konsum anpassen und Verschwendung vermindern. Und fünftens Transformation. Ja, was denn? Wohin denn die Transformation? Dieser Begriff wird immer verwendet, ohne das endgültige Ziel zu erläutern. Wie soll denn das Zukunftsszenario aussehen, zu dem wir unsere Wirtschaft hin transformieren wollen? Und mein Stichwort ist Bioökonomie. Transformation hin zu einer biobasierten, nachhaltigen, zirkulären Wirtschaft. Und Sie sehen hier hoffnungsvoll viele Fähnchen auf dieser Weltkarte. Das sind alles Länder, die in den letzten 10 Jahren sich Bioökonomiestrategien gegeben haben, jetzt gerade im vergangenen Jahr nochmal erhebliche neue, auch mit erheblichen Finanzmitteln unterschriebene Bioökonomiestrategien simultan in China und in den USA. Und die G20, die ja gerade Indien geführt hat, haben das Bioökonomie-Thema erstmals auch auf das Niveau der G20 gebracht. Europa übrigens war ein Vorreiter im Bereich Bioökonomie, also biobasierte Wirtschaft, Nutzung von Wissenschaft, von neuen technologischen Methoden, aber eben auch Berücksichtigung der Nachfrageseite, der Forstwirtschaft, neuer Werkstoffe, der Construction-Sektor, also das Bauen mit Holzwertstoffen etc. Alles das gehört zu einem breiten Begriff der Bioökonomie. Abschließend nur ein paar Stichworte zu Ethik. Ich denke, wir werden da lieber im Dialog nachher drauf hinkommen. Ich möchte Ihnen 2 Beispiele nennen. Auf dem Bild sehen Sie Papst Franziskus im Kreise von kirchlichen, ich korrigiere, religiösen Würdenträgern aus aller Welt. Und meine Wenigkeit hatte dort 5 Minuten Redezeit, um den 30 Religionsführern aus aller Welt die Klimakrise zu erläutern und was sie zu Hause predigen sollten. Das ist vor 2 Jahren gewesen. Das war in Vorbereitung des COP-Gipfels in Glasgow in Schottland. Schwerpunkte unserer Thematik damals waren und sind im Vatikan, in der Päpstlichen Akademie, insbesondere die Themen Ernährung und Wasser in Bezug auf Klima. Wenn Sie die Schlüsseltexte der Klimakonferenzen, dieser sogenannten COPs, sich ansehen und nach eine Wortsuche machen, steht da drin Food, Agriculture oder Water in den englischen Texten, finden Sie bis zum Gipfel von Glasgow, von den 25 vorher gelaufenen COPs, nie ein Wort darüber. Unser Thema, das Sie heute Abend auf die Tagesordnung gesetzt haben, hat in der Klimadebatte ein stiefmütterliches Dasein gepflegt. Erst durch Engagement, insbesondere aus Afrika, aber auch aus den Religionsgemeinschaften der Welt, ist das geändert worden. Denn die Themen Landwirtschaft, Ernährung und Wasser sind ganz nah dran an Armut. Am Armutsthema. Das ist die ethische Thematik. Das linke Bild zeigt Ihnen Frau von der Leyen, die letztes Jahr eine andere Klimakonferenz bei uns losgetreten hat, nämlich die Korrektur der Klimaschädlichkeit des Bausektors, des Construction-Sektors. Ich hatte gesagt, im Food-Sektor ist ungefähr 30% Verursachung der Klimagase. Die Summe des Bausektors, alles das, was wir bauen, nicht nur Häuser und Wohnungen, sondern auch Straßen etc., sind verantwortlich für 39 oder knapp 40%. Diese beiden Sektoren sind Schlüsselsektoren für die Transformation, und der Bausektor, den bioökonomisch umzugestalten, ist wahnsinnig wichtig. Die Initiative heißt übrigens The New Bauhaus. Naja, über den Begriff kann man sich streiten, wie über Elite-Akademie kann man sich auch drüber streiten. Das tue ich heute Abend nicht. Lassen Sie mich zusammenfassen. Wir brauchen 2 Punkte für unmittelbares politisches Handeln. Humanitäre Maßnahmen in von Klimakrisen und Konflikten betroffenen, hungergefährdeten Gebieten. Damit meine ich die gesamte Thematik Speisung von Flüchtlingen, Umgang mit der Klimamigration, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Und zweitens Schuldenerlasse, Nahrungsmittelhilfe und Budgethilfe zur Ausweitung sozialer Sicherheit. Und langfristig Technologien und Innovationen für Stärkung des Produktions- und Produktivitätswachstums. Wir brauchen mehr landwirtschaftliche Produktion, aber bitte nachhaltig, hier und international, und nachhaltige Landnutzung. Zweitens Nachfrage nach Bioenergie und Fleisch in Ländern mit hohem Einkommen reduzieren, dann, wenn sie von den Ressourcen her direkt mit Nahrungsmittelverfügbarkeit konkurriert. Und Folgemaßnahmen zum United Nations Food Gipfel, dem Gipfel für Ernährungssysteme, und die Klimatagung, die müssen zusammengeführt werden, sodass wir aus den Silos rauskommen. Hier über Klima verhandeln, da über Ernährung, dort über Biodiversität. Das ist nicht zielführend. Das vernachlässigt die Synergien und Konflikte zwischen diesen Megazielen, die wir verfolgen müssen. Abschließend unterstreiche ich, wir müssen unsere Weltsichten ändern. Und falls Sie sich den PowerPoint runterladen, hier sind zwei kostenlos runterladbare Bücher aus unserer Produktion. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
So, vielen Dank für diesen sehr, sehr kurzweiligen Vortrag. Es hieß Resilienz, Bioökonomie. Was kann die Wirtschaft dazu beitragen, um diesen Konflikt zu lösen?
Die Problemstellung, die Herr von Braun, wie ich finde, auf den Punkt dargestellt hat, ist nicht einfach jetzt in ein paar Sätzen zu erklären. Wir haben eine derartige Komplexität zu managen und wenn Sie gestatten, möchte ich sozusagen zwei, drei andere Aspekte noch beleuchten, die jetzt nicht Teil Ihres Vortrags waren. Also zunächst mal ohne Unternehmertum, ohne Marktwirtschaft und ohne auch vor allem private Investitionen, weil zum Beispiel in Deutschland, das wissen viele Leute nicht, in Deutschland sind ungefähr ja, gut 90, sagen wir um die 90% der Investitionen in was auch immer, also auch in die hier relevanten Technologien und so weiter, sind private Investitionen. Der Staat spielt eine untergeordnete Rolle und das ist in vielen anderen Ländern auch so. Also mit anderen Worten, ohne Unternehmen, Unternehmertum und ohne Innovation und neue Technologien, die von Unternehmen finanziert und damit auch von den entsprechenden Wissenschaftlern entwickelt wird, wird das Ganze schwierig, erstens. Zweitens, die Frage, glaube ich, zum Thema Resilienz, vor allem der Adaption, die Anpassung, wird noch schneller in den Vordergrund gerückt werden müssen, weil ich nicht daran glaube, dass wir konzertiert auf der ganzen Welt jetzt eine, wie Sie es nennen, Transformation oder Veränderung in der Geschwindigkeit hinbekommen, dass gerettet wird, was zu retten ist, über das man natürlich auch noch diskutieren könnte. Und ein wesentlicher Aspekt bei all diesen Dingen ist der Blick auf die geopolitische Situation. Die Inhalte, die Definitionen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, das liegt ja alles auf dem Tisch. Aber wenn wir, weil auch Sie haben es ja vorhin angesprochen, jetzt gerade im Mittleren Osten schauen, ist ja nicht nur ein brutaler Überfall auf die Israelis, sondern dahinter stecken ja geopolitische Veränderungen. Der Deal offensichtlich oder die Annäherung Iran, China, Iran, Russland, Russland, Ukraine. Den Amerikanern wird in Kürze die Munition ausgehen. Wir haben einen Rechtsruck in ganz Europa. Wir werden das nächstes Jahr im Mai sehen bei der Europawahl. Wir haben eine unsichere Situation in den USA und so weiter. Warum erwähne ich das Ganze? Alles, was passieren muss auf der politischen, auf der wirtschaftlichen Ebene, muss ja von irgendjemandem umgesetzt werden. Und dazu braucht man in der Tat eine globale, konzertierte Aktion. Und mir fehlt wirklich momentan, eine Vision kann man immer haben, oder wie Schmidt sagt, du musst halt in die Klinik gehen, wenn du selbige umsetzen möchtest. Also jedenfalls eine Vorstellung, eine Imagination oder wie man es nennen möchte, nach vorne gerichtet, dass das jetzt in Kürze konzertiert alles funktioniert und umgesetzt werden kann, muss ich wirklich sagen, da fehlt mir der Glaube und da bin ich wahrscheinlich auch zu sehr geprägt durchs Business. Über die letzten 32 Jahre war ich Vorstand und Geschäftsführer in meinem Leben, wie es halt so zugeht auf dieser Welt. Es wird nur gemeinsam gehen, aber die Gräben, das ist mir sehr wichtig, ich rede hier nicht übrigens als Vorsitzender des Aufsichtsrats dabei, was habe ich vergessen, muss ich vorher mal sagen, ich bin Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags, in der Funktion bin ich hier, oder der IHK München Oberbayern. Ich spreche nicht für die Unternehmen, die ich kontrolliere, das müssen die Manager machen. Aber jetzt nochmal zurück, einer ist ja hier, du lachst, ist aber so. Nochmal zurück, ich glaube, wenn ich jetzt also sehe, wie sich in den letzten Jahrzehnten Politik und Wirtschaft voneinander entfernt haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, dann wird es schwer sein, diese Gräben, die wir heute haben, zu überwinden und nur so wird es gehen. Und es reicht zum Beispiel nicht aus, dass der Bundestag noch in der großen sogenannten, muss man heute sagen, großen Koalition, vor allem Müller und Heil, die das sehr massiv betrieben haben, Gerd Müller, der damalige Entwicklungsminister, und Heil als Arbeitsminister, dass wir ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz haben, das noch verschärft jetzt von der Europäischen Union mit Wirkung 2026, vor allem für große Unternehmen, für börsennotierten Unternehmen kommen wird. Das wird den Graben noch weiter vertiefen. Und wir können das nur gemeinsam machen oder wir werden gemeinsam scheitern. Das ist, und die soziale Komponente dürfen Sie nicht vergessen. Natürlich New Bauhaus Initiative von dieser Kommissionspräsidentin, von der ich überhaupt nichts halte, ist ja bekannt, können Sie ja nachlesen, was ich über Sie schreiben lasse. Ich mache es ja nicht selber und denke. Aber eins ist schon klar, wenn wir so weitermachen in Deutschland, 178.000 bis 180.000 Wohnungen werden gerade in diesem Jahr gebaut. Wir wissen alle, was der Herr Bundeskanzler in seinen Statements immer verkündet hat, 400.000. Das ist aber schon wieder ein Jahr her und auch die vorherige Bundesregierung hat nie ihre Ziele erreicht. Jetzt kommen wir mit dem New Bauhaus-Konzept, was man machen kann, was alles in Sicht schlüssig ist und wissenschaftlich belegbar. Das Problem ist nur, es funktioniert nicht. Warum? Das Geld fehlt, die Zinsen laufen davon und die Menschen werden mehr und mehr verärgert, weil wir hier einen sozialen Sprengstoff, und das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern in vielen europäischen Ländern, weil wir einen sozialen Sprengstoff kreieren, der alle anderen Bemühungen in Richtung Resilienz, Food Supply Security und all die Dinge konterkarieren kann. Jetzt könnte ich noch ewig so weiterreden. Ich will nur sozusagen das Bewusstsein schärfen. Es ist unglaublich komplex. Es ist auch für Unternehmen komplex, hier einen vernünftigen Beitrag zu leisten. Ich sage nur in Schwarzafrika die Korruption. Wir sind da mittendrin gewesen. Ja, was machst du jetzt? Ja?
Ich würde gerne nochmal bei der politischen Ebene bleiben, auch wenn Sie gerade schon kurz die Komplexität angesprochen haben. Wir reden ja nicht nur über New Bauhaus als Initiative von Frau von der Leyen, sondern auch vom Green Deal. Um jetzt auf der europäischen Ebene die Landwirtschaft zu betrachten, die Politik wird sicher eine Rolle spielen und der Green Deal ist einer der wichtigsten politischen Themen und auch Entscheidungen, die ja teilweise schon getroffen wurden, teilweise hoffentlich noch getroffen werden. Können Sie das vielleicht kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer die Inhalte grob skizzieren und vielleicht auch darauf eingehen, woran hakt es eigentlich, dass jetzt schon seit vielen Jahren darüber diskutiert wird, aber noch keine abschließende Antwort zu diesen Diskussionen besteht?
Ich stecke jetzt nicht in allen Details vom Green Deal natürlich drin, darum geht es letztlich auch nicht. Wir haben verschiedene Aspekte, wir haben die Taxonomie in Richtung ESG von der Europäischen Union vorgegeben. Im Rahmen der sogenannten Sustainable Finance Regulation ist der Agrarbereich derzeit nicht erfasst, de facto aber schon, weil sich die Banken danach ausrichten. Sustainable Finance Regulation, meine Damen und Herren, bedeutet, dass bestimmte, ich nenne es jetzt mal alte Wirtschaftsmodelle, die nicht nachhaltig sind, die nicht CO2-schonend und so weiter unterwegs sind, dass die von Banken entweder nicht mehr, je nachdem wo sie sind, nicht mehr oder nicht mehr zu den üblichen Konditionen finanziert werden. Und das hat natürlich Auswirkungen auf betriebswirtschaftlicher Ebene. Kann ich mein Unternehmen weiterentwickeln, habe ich eine Überlebenschance und so weiter. Das gilt eigentlich für die Landwirtschaft nicht, wird aber von den Banken angewendet. Ja, wenn ich an Norddeutschland zum Beispiel denke, wenn ich an große Betriebe in Frankreich zum Beispiel denke, Osteuropa ist hier jetzt erstmal außen vor, dann ist es schwierig, das Working Capital und auch die Gelder aufzubringen, um in Innovationen zu investieren. Das ist das eine. Das zweite ist, dass bestimmte Pflanzenschutzmittel verboten werden, dass Dünger verboten werden. Das Ganze, wie Sie, Herr von Braun, das ja auch angesprochen haben, in Richtung Biowirtschaft entwickelt werden soll, in Verbindung mit einer Renaturierung von Agrarflächen. Darunter leiden bestimmte Regionen in Deutschland ganz besonders, weil die Flächen schrumpfen. Wir haben diesen Flächenfraß, wir haben eine Geschwindigkeit sozusagen des Abbaus des verfügbaren Grunds für die Agrarproduktion, was natürlich Unternehmen und auch Innovationshäuser einschließlich der Wissenschaft, der Universitäten bis hin eben zu gerade Startups, die sehr viel machen, wahnsinnig unter Druck bringt, die Produktivität massiv zu steigern. Wir haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, Herr von Braun, in den letzten 15, 20 Jahren im Schnitt im Jahr eine Produktivitätssteigerung der Agrarwirtschaft konventionell von ungefähr 1%. Und ein gutes Prozent ist jedes Jahr die Bevölkerung gewachsen. Das heißt, wir rennen permanent der Bevölkerungsdynamik dieser Entwicklung hinterher, um die Menschen einigermaßen ernähren zu können. Und das soll alles jetzt umstrukturiert und umgebaut werden in Richtung Bio, Agribusiness, wie auch immer. Also konventionell wird zurückgefahren, Bio soll sozusagen stärker berücksichtigt werden, da wird ja über Quoten nachgedacht und ähnliches, was nicht funktionieren wird. Ich habe nur einen einzigen Lösungsansatz als Jurist, das ist Technologie, Innovation, Artificial Intelligence und ähnliches. Wir müssen einen Weg finden, wie wir beide Systeme sozusagen miteinander verbinden. Aber die Kommission arbeitet wieder in der sogenannten GAP, gemeinsame Agrarpolitik, sehr stark mit Verboten.
Das heißt, Sie sagen, das Geld fehlt auf der einen Seite, andererseits ist die Produktivität dann nicht mehr gegeben, die wir eigentlich bräuchten, und es geht zu langsam voran, beziehungsweise in eine Richtung, die Sie nicht richtig finden in der Politik. Herr von Braun, wie würden Sie das auf globaler Ebene beurteilen? Wie schaut die Welt auf Europa in unseren Bemühungen um die GAP?
Herr Lutz, Bio scheint für Sie ein Reizwort zu sein. Für mich ist es biologische Wissenschaft, Bioscience, ist für mich der zentrale Aspekt einer biobasierenden Wirtschaft. Biochemie, Gentechnik, Genschere, alles gehört für mich zu Bio.
Das haben wir benannt.
Also ich würde das gerne entreizen, das Bio-Wort. Die Transformation hin zu einer Bioökonomie erfordert es Rahmensetzung. Die Amerikaner sind da durchaus gut vorangegangen. Sie haben nämlich ein Gesetz erlassen, schon vor George W. Bushs Zeiten. Das hieß Bio-Preferred, also alles das, was die Schulbänke aus Holz und die Schulspeisung etc., alles das, was im öffentlichen Sektor angeschafft und verbraucht wird, hat eine kleine Subvention bekommen. Das war enorm wirksam, haben wir in Europa nie hingekriegt. Rahmensetzung in dieser Art brauchen wir. Sie haben, ich will noch auf eins reagieren, das Lieferkettengesetz von ehemaligen Minister Müller angesprochen und dem Arbeitsminister. Ich stimme Ihnen zu, das kann man übertreiben und das darf man nicht übertreiben. Sonst kostet es in den Entwicklungs- und Schwellenländern Arbeitsplätze und reduziert den Handel. Und aus dem Handel kommt nach wie vor Erhebliches an Dynamik für wirtschaftliche Entwicklung, Wachstum und Investitionen. Handel zieht ja auch Investitionen nach sich. Ist ja nicht nur so kameralistisch, wir schicken was hin und kriegen was zurück. Ich finde ganz wichtig, dass das Lieferkettengesetz auf schwere Umweltsünden und schwere Ausbeutungsfälle fokussiert wird. Also gefährliche Kinderarbeit, Menschenhandel etc. Das lässt sich auch nachvollziehen, aber in Bausch und Bogen würde ich das Lieferkettengesetz nicht abgelehnt sehen wollen. Was da im Europäischen Parlament zurzeit an Verschärfung diskutiert wird, sehe ich auch mit einer gewissen Skepsis. Ich würde Sie gerne auf das Thema, auch wegen Ihrer Expertise, der Finanzierung ansprechen und dazu folgende These ansprechen. Wir brauchen völlig neue, gigantische Kapitalmobilisierung, um mit dem Klimaanpassungs- und Klimaschutzthema umzugehen. Wir können nicht nur auf Klimaanpassungs- und Sie hatten das so ein bisschen angedeutet, ich will Sie da nicht überinterpretieren. In einer 2,5 bis 3 Grad Welt können Sie Anpassung für große Teile der Welt vergessen. Ist nicht mehr anpassbar, weil dann Milliarden von Menschen in Zonen leben, wo 50 Grad Celsius nicht nur als kurzer Schock passieren, oder so wie in Indien, die den Reismarkt zugemacht haben vor ein paar Wochen, weil sie so einen Hitzeschock abgekriegt hatten und die Reisernte klein wurde. Also wir müssen leider beides machen und das kostet Billionen. Und meines Erachtens haben die internationalen Finanzinstitutionen bisher versagt in dem Bereich, der Währungsfonds und die Weltbank. Der private Sektor braucht, die Welt hat ja viel Kapital. Wie können wir das mobilisieren, wenn ich eine Frage an Sie stellen
darf? Ja, natürlich. Wir liegen gar nicht weit auseinander. Ich meine, ich verurteile noch einen Satz zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das Gesetz deswegen, weil es in weiten Teilen unbestimmt ist und damit verfassungswidrig. Das ist meine feste Überzeugung. Nur niemand hat den Mut von Managern dagegen zu klagen bis zum Bundesverfassungsgericht. Das hat was mit sozusagen Mangel der Standhaftigkeit zu tun. Aber um auf Ihre Finanz und Bio, da ging es mir jetzt gerade um Bio-Agri, ja, und nicht Bio-Ökonomie. Das ist ein bisschen, das ist ein weiterer Begriff und bei Bio-Agri können wir 10 Milliarden Menschen definitiv nicht ernähren, so wie es jedenfalls heute läuft. Und außerdem gehen die Bio-Umsätze gerade massiv zurück und schauen Sie mir an, wer alles an der Chapter 11 beziehungsweise unter Selbstverwaltung, Insolvenz, Selbstverwaltung steht. Gibt es genügend, ich will keine Namen nennen, aber es gibt genügend Bio-Retailer, die momentan nicht überleben können, weil die Menschen sich die teureren Produkte, das ist sozusagen die Rückkopplung, auf die Bioproduktion nicht mehr leisten können. Die Amerikaner, Sie haben es erwähnt, haben einen komplett anderen Ansatz der Finanzierung. Und das sind Tax Credits. Zum Beispiel der Inflation Reduction Act. Und unser Haus hat damit zu tun, als Renewable Energy, wenn ich jetzt auf die Bayer kommen darf, weil wir riesige Wind- und Solarparks in den USA bauen. Gerade vor ein paar Tagen ist der berühmte Windpark, kennt man hier nicht, aber in den USA, Strauss, online gegangen, hat ein paar hundert Millionen Dollar gekostet, dieses Ding. Wie kriegt man das transferiert? Wie kommt jetzt eine Münchner Firma, auf Deutsch gesagt, dazu, das da drüben zu bauen? Das ist ganz einfach. Weil sowohl der Inflation Reduction Act, aber auch die Bestimmungen, die Sie erwähnt haben, sind im Regelfall immer Steuererleichterungen, haben zwei Komponenten. Das eine ist ein Investitions-Tax Credit, also dafür, dass Sie investieren als Firma ABC oder als Herr Meyer, Müller oder Bill Gates, beraten Sie, glaube ich, auch, gell? Dann kriegen Sie entsprechende Steuererleichterungen und das ist ein Investitions- und Innovationsanreiz. Das ist der erste Schritt. Und der zweite ist dann, dass es sogenannte Production Credits gibt, wenn Sie produzieren, also jetzt in unserem Fall Wind- oder Solarenergie, Strom aus diesem RE-Sektor, dann bekommen Sie auch sogenannte Production Credits. Und jetzt, was ist der Gag an der Geschichte? Sie zahlen weniger Steuern, sei es als Unternehmer oder als Finanzinvestor. Und Sie können dann Verträge abschließen, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, um das zu verdeutlichen. Sie können dann locker Verträge abschließen über, sagen wir, 10, 15, ich glaube, wir haben sogar einen Vertrag, Caro, wenn ich es richtig im Kopf habe, über 20 Jahre als Stromliefervertrag auf der Grundlage von RE für was auch immer für ein Unternehmen. Und das fehlt hier, weil wir sind im Regelfall mit der Gießkanne unterwegs, ist in der Agrarwirtschaft so, das ist eigentlich überall in Europa so, wo sozusagen der Geldhahn aufgedreht wird und im Zweifel drucken wir Geld. Und die Amerikaner haben einen komplett anderen sozusagen intellektuellen und auch damit finanz- und fiskalischen Ansatz als wir. Das ist jetzt nur eine Facette, die Motivation für Privatinvestitionen.
Im Ernährungsbereich reden wir ja vor allem auch über Menschen. Und wir haben da einen Vorschlag erarbeitet, wie möglicherweise aus der Kapitalisierung der Sonderziehungsrechte vom Währungsfonds, die wir zum Beispiel auch aus Deutschland, die Amerikaner sind dazu grundsätzlich bereit, die an Entwicklungs- und Schwellenländer Zentralbanken zu geben und die daraus sogenannte End-Hunger-Bonds loslassen. Also wir brauchen, um in dieser Ernährungskrise voranzukommen, Finanzierungsinstrumente, die sich nicht nur mit dem Energiesektor und nicht nur mit dem Agrarproduktionssektor, sondern mit den Investitionen ins Humankapital beschäftigen, also mit der Investition in die Menschen, das kommt zurück, aber nicht in 2-3 Jahren, wie bei den Windmühlen, die Sie wahrscheinlich gebaut haben, sondern in 20 bis 25 Jahren. Also da schaue ich auch auf den Privatsektor, das umzusetzen und nicht nur den Finanzminister und die Zentralbank in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Was halten Sie denn davon?
Ja, der Ansatz, ich kenne den, den finde ich sehr interessant, spannend. Sie brauchen nur die entsprechenden Fonds, BlackRocks, Blackstones und wie sie alle heißen, die da mitmachen. Ich stelle fest, es wird sehr viel bei Roadshows zum Beispiel über Sustainability geredet. Es wird sehr viel über Klimawandel, was wir alles machen müssen, geredet. Aber am Ende wird nicht wirklich dann investiert, wenn nicht sofort die Rendite stimmt. Kurzum, meine allerletzte Roadshow in USA, das gleiche ist in London oder in Frankfurt, wenn Sie mit den Fondsmanagern von Green Funds reden, dann werden die immer sagen, das ist alles ganz wichtig und wir haben eine Checkliste, ob die Governance stimmt und Sustainability, das sind 17 Punkte. Wir reden ja nicht nur über das Klima in Anführungszeichen, sondern über 17 Faktoren nach der Definition der Vereinten Nationen. Und ich stellte dann zum Schluss, wissen Sie, wenn es am Ende sind, kannst du ja alles sagen, ist eh wurscht. Da habe ich gesagt, was macht ihr, what are you going to do if we make losses? Dann kommt die Antwort, kriegen wir dann noch eine Dividende? Und dann sage ich, wahrscheinlich nicht. Und was ist mit dem Aktienkurs? Ja, der wird dann auch sinken. Okay, I'm so sorry, then we have to sell the shares. Das heißt, wir steigen dann aus. Mit anderen Worten, dieses Konzept, das sie ansprechen kann, nur funktionieren, wenn der Privatinvestor eine Chance sieht. Das können ruhig 15, 20 Jahre sein, dass er eine angemessene Vergütung, eine angemessene Verzinsung am Ende der Straße sozusagen bekommt. Ich glaube aber, dass wir in der Tat unser Finanzsystem, wenn wir hier überhaupt irgendwas, das private Finanzsystem, ich meine nicht einfach Geld drucken und die Schulden, Sie haben es ja angesprochen, noch weiter nach oben zu treiben, dass wir den privaten Finanzsektor komplett neu denken müssen. Und ich persönlich erhoffe mir, eine Klarheit durch eine Strafanzeige, die vor ungefähr 10, 14 Tagen bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt eingegangen ist, von einem Mann, ging er durch die Presse, den ich sehr gut kenne, das ist ein Geschäftspartner von mir, gegen den Vorstand der Deutschen Bundesbank wegen den sogenannten Target-Salden in der Bilanz der Deutschen Bundesbank, ist ganz wichtig, von 1,4 Billionen Euro, wo Frau Schnabel von der EZB, aus Bonn, Professorin, die heute eine der Vertreterinnen von Christine Lagarde ist in der EZB, im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages gesagt hat, diese Salden haben keinen Wert. Sollte das der Fall sein, hat in der Tat die letzten, sagen wir mal, um die 10 Jahre der Vorstand der Deutschen Bundesbank Bilanzfälschung zumindest mal fahrlässig in Kauf genommen. Da erwarte ich mir eine Klärung der Frage, wie gehen wir eigentlich mit Bilanzpositionen um, die Bilanzen belasten, da gehören die Schulden mit dazu. Und Sie haben ja vorhin gesagt oder geschrieben und auch gesagt, Sie hätten gerne einen Schuldenerlass, das ist schon mal unter Alfred Herrhausen diskutiert worden, dem früheren Chef der Deutschen Bank. Und die Frage ist, welche Konsequenzen hat das finanzpolitisch, nämlich technisch, steuerlich und sozial, wenn wir sowas machen? Und da kenne ich niemanden, der das wirklich komplett durchdacht hat.
Sorgfältig abwägen, keine Blankoschecks, aber lassen Sie mich entgegenhalten, die Finanzierung aus dem Hunger heraus wird nicht nur alleine durch den Privatsektor gehen. Und wir brauchen die Stärkung der sozialen Sicherungssysteme, der Mutter- und Kindspeisungs- und Gesundheitsprogramme. Das sind öffentliche Aufgaben, für die müssen Steuern eingetrieben werden. Und solange die Entwicklungsländer auf einem Armutsniveau sind, dass diese Steuern für die Katz sind, brauchen wir dort tatsächlich auch internationale Finanzierungsinstrumente über den öffentlichen Sektor, um Hunger und Ernährung, Hunger runter und Ernährung voranzubringen.
Das wird aber auch nur gehen mit privaten Geldern, weil sie können nicht nur Geld drucken, die privaten Gelder gibt es. Und dann ist die Frage, wie wird das verzinst? Heute ist es ja sehr volatil. Also Staatsanleihen nenne ich jetzt mal, so als technische, sozusagen technische Krücke. Heute hoch, morgen geht es wieder runter, hängt auch sehr stark insgesamt von der inflationären Entwicklung ab. Und vielleicht könnte man es lösen, ich habe das jetzt nicht weiter durchdacht, indem man Fixzinsen den Investoren anbietet, denn die Staaten alleine werden es nicht managen. Aber darf ich umgekehrt eine Frage stellen? Ich stimme Ihnen eigentlich mehr oder weniger überall zu, wir reden ja mehr über die technische Abwicklung. Wie kriegt man das überhaupt hin angesichts der politischen Komplexität dieser gewaltigen Verschiebungen, Tekturverschiebungen auf dieser Welt, wenn man sich mal vor Augen führt, was die BRIC Extended, wie sie jetzt so schön heißt, Staaten, was die hier veranstalten, der Westen mehr und mehr isoliert wird, wir eine massive Korruption in Afrika haben, da weiß ich wirklich, wovon ich rede, weil die BayWa hat da in einigen Ländern früher investiert unter meiner Führung oder wir sind da investiert. Und auch die Frage, wo kommen die Gelder dann am Ende des Tages an? Wie managen wir das? Das wird ja nicht unter eine Global Government Struktur gehen, oder? Wie sehen Sie das?
Wir sind in einer schwierigen Situation in Sachen Governance der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind zunehmend geschwächt worden aufgrund der Reibereien zwischen USA und China, inzwischen auch Indien. Aber ich sehe das nicht alles nur düster. Ich habe sehr sorgfältig verfolgt und ja beraten den Welternährungsgipfel. Das war ein Prozess über 2,5 Jahre. Und siehe da, in über 120 Ländern haben sich die Länderregierungen hingesetzt und relativ interessante, umsetzungsfähige Strategien aufgeschrieben und Finanzierungsmodelle überwiegend aus lokalen Mitteln identifiziert, um die Ernährungssituation zu verbessern. Das ist völlig neu. Also das sind hunderte von Dialogveranstaltungen gewesen. Die Welt hat noch nie so viel über Ernährungssysteme geredet wie in den letzten 3 Jahren. Also Sie sind da überhaupt keine Ausnahme hier heute Abend, sondern reihen sich ein in Hunderte von Dialogveranstaltungen. Was ist denn da dann konkret dabei rausgekommen, fragen Sie sich. Also klares Setzen von Zielen in Ländern, in denen Korruption natürlich nach wie vor eine Rolle spielt. Tut es ja in einigen europäischen Ländern, brauchen wir gar nicht so weit nach Osten zu schauen. Auch, ich will das aber nicht verniedlichen. Die Mobilisierung von dem Privatsektor in Entwicklungsländern, die verfolgen Sie ja auch. Also ich finde ganz spannend, wie die Start-up-Szene in Afrika sich aufgestellt hat und an Staat vorbei mit Bauern, mit der Ernährungsindustrie Innovationen vorantreibt, digital, bio biotechnisch und verarbeitungstechnisch. Das ist atemberaubend. Wir denken natürlich, ich denke gerne wie Sie, das funktioniert eigentlich nur langfristig und nachhaltig, wenn wir einen Rechtsstaat haben und wenn wir eine funktionierende Demokratie haben. Diese Situation trifft aber auf die allermeisten Länder zunehmend weniger zu. Und trotzdem schaffen eine Reihe von Ländern vernünftige Klimapolitik, staatlich oktroyiert, wir brauchen nur nach China zu gucken, oder in Teilen Südostasiens, in Thailand und Indonesien. Es könnte besser sein, aber mein Blick auf die globale Szene, auch die letzte UN-Generalversammlung und drumherum in New York vor 3 Wochen, hat mich durchaus hoffen lassen, ich sehe das nicht so düster. Die Vorbereitung übrigens auf diesen COP28 Klimagipfel, den die United Arab Emirates organisieren, ist durchaus ernst zu nehmen. Also ich war anfangs sehr zögerlich. Also unser Thema, das wir heute Abend diskutieren, Landwirtschaft und Ernährung, hat noch nie so einen hohen Rang gehabt, weil die sich mächtig unter Druck fühlen aus der eigenen Region und aus Afrika. Also es ist nicht alles so düster, wie es vielleicht erscheint. Aber eins ist allerdings enorm besorgniserregend. Das ist die Zunahme von gewalttätigen Konflikten und Kriegen quer durch den gesamten Sahel, in großen Teilen Ostafrikas, Äthiopien, und Zentralafrika, Kongo. Und, ich hatte vor, das sage ich vielleicht noch mit einem Satz, Vertreter aus diesen neuralgischen Punkten im Vatikan im Mai diesen Jahres, von Afghanistan bis Haiti und Afrika, Jemen etc. Sie finden an all diesen Schreckensstandorten Menschen, die bereit sind zuzupacken und aus der Situation was zu machen. Das gibt mir Hoffnung. Das ist auch eine Rolle für Kirchen und andere Religionsgruppen. Wir müssen uns damit natürlich nicht zufrieden geben mit der Welt, so wie sie ist, aber wir müssen mit ihr arbeiten.
Darf ich vielleicht einen Punkt erwähnen? Ich stehe also erstens live im sozusagen Business-Leben und sehe, was passiert und was nicht funktioniert und was nicht funktionieren kann, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das hat sehr viel mit Geopolitik zu tun, aber ich stehe vor allem unter dem Eindruck, meine Damen und Herren, dass ich während der IAA, aber nicht wegen der IAA, da habe ich viele Minister oder so getroffen aus der ganzen Welt, vor allem aus dem asiatischen Raum, China und so, Hongkong, sehr interessant, wie die über uns denken oder Fragen stellen. Aber es war der Wirtschaftsminister von Israel da, weil sich das Attentat zum 51. Mal gejährt hat. Und am Abend hatten wir ein Business-Meeting. Und was mich sehr beeindruckt hat, erstens dieser Mann, seine Ausbildung, seine Herkunft, was er als Unternehmer geleistet hat, schwer verletzt im Libanon-Krieg, war einer der Offiziere, kam wieder zurück und ist jetzt Likud-Member und Wirtschaftsminister im Kabinett Netanyahu. Und er hat Folgendes gesagt: We are a peace-seeking country. Und da ging es um Saudi-Arabien, den Deal. Und dann haben wir ganz konkret über Tel Aviv und die Startup-Szene dort geredet, die für Agriculture, Irrigation, Alternative Proteins and stuff like that, wie sie selber sagen, top ist. Neues Fleisch, all diese Dinge. Und wir haben da einige Investitionen getätigt. Und jetzt passiert sowas. Wissen Sie, was das Erste, was am Samstag in der Früh war, Telefonat mit den Kollegen in Tel Aviv, ist alles okay und ich kann es Ihnen nicht wirklich sagen. Also das heißt, da ist ein Kern für eine alternative Entwicklung von Landwirtschaft, wo unser Haus und andere natürlich auch massiv jetzt investieren und da fliegen hier die Raketen dagegen drum und wenn wir Pech haben, hat sich das Thema zumindest mal vorläufig erledigt.
Das ging jetzt, ja, die halbe Stunde ging schnell vorbei. Wir würden tatsächlich jetzt auch in die Fragerunde gehen. Und dazu haben wir hier unser Fragetool. Also wenn Sie noch nicht Ihre Fragen geschickt haben, ist jetzt die Zeit. Hier habe ich eine Frage aus dem Publikum. Was sind die Top 3 Fragen, Bereiche, in denen konkret mehr Forschung gebraucht wird? Ich denke, die Frage ist an Sie gerichtet, Herr von Braun.
Zum einen in Bezug auf Klima, Bodenforschung. Die Idee, dass wir Kohlenstoff verstärkt in die Böden bekommen können, die ist nicht neu. Wir müssen es aber messbar machen, um das als Investitionsprojekt umsetzen zu können. Wir müssen also unsere Böden besser verstehen und die Landnutzung, die den Boden mehr mit Kohlenstoff anreichert, besser verstehen und wir müssen das messbar machen. Wir haben so ein Forschungsprogramm gerade in Ostafrika. Kollegen von uns haben das in Nord- und Südamerika zurzeit laufen. Das ist ein Pionierbereich, der Win-Win wäre, nämlich mehr Kohlenstoff bringt nachhaltig mehr Erträge langfristig und bringt CO2 aus der Luft, also Boden, alles rund um den Boden. Ich mache es mal einfach. Zweitens sehe ich Riesenchancen im Voranbringen der Digitalisierung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen. Und auch da sind Indien und Afrika, Senegal und Kenia vorne an. Also Beratungssysteme, Informationssysteme, Frühwarnsysteme, alles das ist klasse. Und drittens ein klassischer Bereich, die Pflanzenzüchtung, die moderne Pflanzenzüchtung, die auch die modernen Gen- und Biotechnologien nutzt.
Dankeschön. Welche Verantwortung sehen Sie bei den Landwirtinnen oder Landwirte und Landwirtinnen? Wie können diese mit denen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln einen Unterschied machen? Vielleicht möchten Sie darauf antworten, Herr Lutz.
Welche Verantwortung? Es ist auch wieder so eine komplexe Frage. Es kommt darauf an, wo der Landwirt, die Landwirtin unterwegs ist. Ja, bei uns hier in Deutschland, sage ich ganz ehrlich, eine meiner großen Fehleinschätzungen, Herr von Braun, in den letzten, sagen wir, 10 Jahren war meiner, ja, weil wir haben da investiert. Wir dachten, die Digitalisierung der Landwirtschaft wird genauso schnell vorangehen wie zum Beispiel in Südafrika. wo wir auch engagiert sind und sehen, was man alles machen kann. Es ist hier schwierig, aus verschiedensten Gründen. Es ist auch kein Vorwurf an die Landwirtschaft, an die Landwirte. Das ist einfach, hängt mit der Struktur in Mitteleuropa zusammen. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern ganz im mitteleuropäischen Sektor. Und viele sogenannte Entwicklungsländer rennen uns hier sozusagen davon. Und irgendwann werden wir entweder hinterherhecheln oder kommen wir wieder zur GAP. Es muss noch mehr Geld in die Landwirtschaft wieder gepumpt werden, obwohl man die Summen ja eigentlich runterfahren möchte, um sie in andere innovative Projekte zu investieren. Also insofern, das ist keine subjektive Verantwortlichkeit, sondern hängt an den Strukturen. Unsere landwirtschaftlichen Betriebe, Sie kennen ja vielleicht sozusagen das Projekt Bayern oder Landwirtschaft Bayern, kleinteilige familiengeführte Betriebe, dagegen will ich mich natürlich gar nicht aussprechen, aber unterm Strich sind die betriebswirtschaftlich, unternehmerisch nur schwer überlebensfähig. Und gerade da hätte ich gedacht, dass die Digitalisierung hilft, ist aber nicht gegeben. Im Gegenteil, ich sehe eher wieder ein gewisses Zurückdrängen der Digitalisierung. Und wenn, muss die Digitalisierung Teil der Maschinen sein. Wenn ich mich also jetzt ganz banal auf einen Traktor setze und drücke auf den Knopf und es geht alles automatisch, ist es okay. Wenn ich aber satellitengestützte Informationssysteme, wie zum Beispiel die Firma Vista hier in München entwickelt, nutze, um genau auf meinen, das kannst du auf einen Quadratmeter ausrechnen lassen von den Computern dieses Unternehmens, um genau auf diesem Fleck Erde zu definieren, wie viel Gramm, Kilo oder was auch immer Dünger ich hier streuen muss, was zu einer optimierten Agri-Resources, also Betriebsmittel sondern Einsatzfähigkeit auch unter klimatischen und Umweltgesichtspunkten führt. Wenn ich das nicht nutze oder nicht nutzen kann oder will, dann ist es schwierig, zu einem positiven Ergebnis zu kommen. Und gestatten Sie mir noch einen abschließenden Satz zum Thema, was muss jetzt eigentlich passieren, sozusagen von der Wissenschaft her. Ich komme ja immer von der Praxis, vom Business. Und was wir unbedingt brauchen, gerade wir in Deutschland, wo wir uns ja sozusagen umweltpolitisch jeden Tag blamieren, jedenfalls nach meiner Auffassung, Atomkraftwerke und so weiter haben abgestellt, man muss sich nur die Electricity Map anschauen, wir sind nach den Polen die schmutzigsten in Europa. Man sollte sich wenigstens ideologiefrei, wie es jetzt die Schweiz macht, wie es die Franzosen machen und wie es die Amerikaner machen. Dow Chemical hat letzte Woche dazu eine Presseerklärung rausgelegt, dass wir uns auch mal mit anderen Technologien wie SMR Moxie zum Beispiel beschäftigen, Small Modular Reactors, und das ist zum Beispiel ein Ansatz wissenschaftlich, technisch, mit dem man sich unbedingt beschäftigen muss, wenn man CO2 reduzieren will. Ansonsten weiß ich nicht, wie es hier gehen soll. Und das sage ich als RE-Mann. Ja.
Ich würde gerne was zur Verantwortung von Bauern sagen. Gerne. Die Welt hat ja ungefähr 450 Millionen bäuerliche Kleinbetriebe, überwiegend kleine Betriebe. Was haben die für eine Verantwortung? Können wir die zur Verantwortung ziehen? Die Masse von denen nicht. Dann, wenn sie nicht mal sichere Eigentumsrechte oder sichere Pachtverträge haben, ist deren Hauptverantwortung, ihre Familien zu ernähren und ein bisschen Einkommen für Schulgeld einzunehmen, etc. Also das ist die Situation von der globalen Seite. Ich habe nichts zu ergänzen zu dem, was Sie zur deutschen oder bayerischen Perspektive gesagt haben. Völlig d'accord. Aber die Weltlandwirtschaft ist geprägt von Millionen von kleinbäuerlichen Betrieben, auf die ganz viel abgeladen wird und die von ihren Landwirtschaftsministern oder den Administratoren, den verlängerten Armen in bestimmte Richtungen versucht werden zu dirigieren. Da gibt es ganz viel Dirigismus nach wie vor. Übrigens eine Schattenseite von Digitalisierung in einer Reihe von Ländern. Also mit dem Verantwortungsbegriff vorsichtig umgehen, ist mein Plädoyer.
Wie sieht es denn auf der anderen Seite bei Verbraucherinnen und Verbrauchern aus? Wir haben vorher kurz die Ethik andiskutiert, vielleicht auch die Ethik gewisser Ernährungsstile, die ja auch immer wieder in der Kritik stehen. Wie würden Sie hier die Verantwortung beurteilen?
Klar, da liegt Verantwortung. Je reicher, desto mehr Verantwortung. Für unser Tun. Also Die indirekten Effekte unseres Konsums habe ich ja dargestellt im Ernährungssystem. Davor können wir uns nicht drücken. Und das geht sicher auch Sie als Stipendiaten oder als Teilnehmer in Ihrer Akademie an. Da haben Sie eine ethische Verantwortung, haben wir alle eine ethische Verantwortung über unseren Konsum. Wir sind als Konsumenten durchaus mächtig, auf Wirtschaft einzuwirken durch unser Konsumverhalten. Und da passiert ja auch schon eine ganze Menge. Das ist ja nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren. Also viele in unserer Ernährungsindustrie, selbst die Großen, Nestle und Unilever und im Retail-Bereich, sind dabei oder haben sich bereits umgestellt und haben Nachhaltigkeitskonzepte etc. Und das kommt ja nicht von ungefähr und aus eigener Business-Einsicht, sondern es kommt überwiegend über den Nachfragedruck des Klientels. Und das ist gut.
Danke. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, im 13. Jahrhundert hat es hier in Mitteleuropa eine verheerende Pest gegeben. Und es gibt eine Analyse, ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wer das gemacht hat, aber ist egal, jedenfalls vom Ergebnis, dass in dem Moment, wo der Fleischkonsum gestiegen ist, die Pest besiegt war. Also es gibt eine Korrelation am Ende zwischen Gesundheit, ich kann wieder arbeiten, habe mehr Geld und wie ernähre ich mich. Und da ist Fleisch halt immer sozusagen das Premiumprodukt. Und das sehen Sie in China, sehen Sie in Asien, wie schnell dort der Fleischkonsum pro Kopf in den letzten Jahren gestiegen ist. Und wir sehen auch noch nicht das Ende der ganzen Geschichte. Und das hat zum Beispiel Auswirkungen auch auf die Verteilung der Warenströme in Richtung Asien. Wie gesagt, vor allem China, es gilt aber auch für Vietnam, für Kambodscha und so weiter. Dass Soja und Futtermittel, vor allem Mischfuttermittel, entweder dort mehr produziert wird als hier oder Grundprodukte, zum Beispiel aus Lateinamerika, Brasilien, Argentinien, nach China gehen. Warum erzähle ich das? Ich bin jetzt 65 Jahre alt, in den 60er Jahren sozusagen aufgewachsen und für uns war das völlig normal. Unter der Woche hat es ganz normales Essen gegeben, Gemüse vor allem habe ich nicht gemocht, Nudeln und Reis und so weiter und am Wochenende den berühmten Sonntagsbraten. So, jetzt haben wir unser Konsumverhalten aufgrund des Reichtums, wie Herr von Braun das, finde ich, zu Recht gesagt hat, verändert. Und wir sind das Beispiel für die sozusagen Developing Countries. Und mit anderen Worten, wenn wir uns nicht verändern, dann werden sich die auch nicht verändern. Und das ist ein Circulus Viciosus, der sich letztlich immer schneller dreht. Ich glaube, dass wir hier eine Verantwortung haben und einer Verantwortungsethik entsprechend im Sinne von Max Weber zum Beispiel, handeln müssen. Aber das sind viele von uns natürlich allein deswegen weit weg, weil mittlerweile die Produkte so irrsinnig teuer sind und wir haben alleine in den letzten 3 Jahren im Nahrungsmittelsektor eine Inflation von, ich weiß nicht, 35%, weil die 6% oder 7% müssen sie immer hat ja einen Zinseszinseffekt sozusagen, die müssen sie immer auf die Jahre zurück dann rechnen und wenn sie einen Index haben, sagen wir mal im Jahr 2020, dann liegen wir jetzt auf einem ganz anderen Niveau und vor allem Grundnahrungsmittel sind brutal teuer. Ich bin selber entsetzt, wenn ich einkaufe, also ich sage immer einkaufen lasse und ich sehe dann, was in so einem Korb drin ist und was das kostet. Bei mir ist es wurscht, ja, gebe ich ja zu, aber trotzdem eine Veränderung, die ist so signifikant. Und wie kriegen wir jetzt eine Veränderung im Sinne einer Verantwortungsethik hin, dass das so nicht passiert, wie Sie es beschrieben haben? Das wird, glaube ich, noch ein ziemlich langer Weg sein.
Wir brauchen, glaube ich, das ganze Bündel von Instrumenten. Erstens Information, zweitens Bildung in den Schulen. Drittens steuerliche Maßnahmen, also an der Schraube der Mehrwertsteuer drehen. Und viertens bei Wegwerfen von Lebensmitteln brauchen wir Instrumente, die das besteuern. Und schließlich brauchen wir ein paar Reglementierungen für Exzessives. Also Gott sei Dank ist jetzt zur Zeit der Zuckerpreis so hoch wie lange nicht mehr. Sie verfolgen wahrscheinlich diese Märkte auch. Das ist keine öko-grüne Agenda, sondern es ist eine grundlegende Nachhaltigkeitsagenda, dass wir uns darüber auch politisch im Klaren werden, dass es nicht nur mit freundlicher Selbstverpflichtung geht. Und es geht auch nicht um extremen Vegetarismus dergleichen mehr, sondern um das sanfte Einführen von Maßnahmen, die uns zu Ernährungsgewohnheiten, und zwar weltweit, nicht nur hier bei uns in Deutschland und Europa, zu Ernährungsgewohnheiten bringen, die planetverträglich sind. Übrigens werden in Nairobi inzwischen genauso viel Lebensmittel weggeworfen wie bei uns in Deutschland, ungefähr im Schnitt 100 Kilo pro Person und Jahr.
Ich habe hier eine passende Frage aus dem Publikum noch zu dem Thema eher auf Marktseite. Lese ich mal vor, ein bisschen länger. Der Großteil der Weizenexporte der Ukraine, einer der weltweiten Kornkammern, wurde nach Spanien geliefert für die Tierproduktion, / Schweinehaltung. Während Entwicklungsländer mit akuter Ernährungsunsicherheit 2022 kumuliert weniger als 16% der Exporte erhalten haben. Unter anderem sind es Gründe der fehlenden Kaufkraft. Welche Maßnahmen kann man gegen diese destruktiven Marktdynamiken treffen?
Ja, das kann man so in der Form nicht formulieren. Also zunächst mal, unsere Satellitenauswertungen haben ergeben, dass im vergangenen Jahr ca. 16-17% weniger, logischerweise, ja, was anderes würde mich ja mehr als wundern, weniger Erträge da sind in der Ukraine. Und früher hat man Ukraine und Russland als gesamt wichtigsten Exportnation für Brot, Weizen gemeinsam betrachtet. Das macht man jetzt natürlich nicht mehr. Dem Empfänger ist es wahrscheinlich egal. Brot, Weizen fließt nach wie vor auch in Entwicklungsländer ab. Warum? Weil die wirklich jeden Cent zusammengekratzt haben. Wir sind da selber in dieser Wertschöpfungskette beteiligt. Wenn ich jetzt an Tunesien, an Marokko zum Beispiel denke, Bangladesch hat die Silos gefüllt mit dem letzten Dollar, den sie hatten. Warum? Um soziale Unruhen zu verhindern. Um sowas wie einen weiteren arabischen Frühling wie vor, wann war das, 12 Jahren oder so, 13 Jahren zu verhindern. Ich war damals übrigens in Thailand und habe erlebt, was passiert, wenn nur ein Gerücht entsteht, dass nicht genügend Reis verfügbar ist. Da gab es also wirklich sowas wie eine Revolution und die Militärs haben in die Bevölkerung geschossen. Das war für mich, also du kommst aus München, schaust dir das an und da sind die Leute dann am Ende des Tages tot. Das ist der Brotweizen, der ist in der Tat abgeflossen. Alles andere, Spanien. Warum ist Spanien so ein wichtiger Markt? Weil aufgrund der Politik in Mitteleuropa, das hat jetzt nicht nur was mit der EU zu tun, sondern auch mit den lokalen landwirtschaftlichen Entscheidungen, politischen Entscheidungen, ist ein Großteil der Tierproduktion zum Beispiel für Hühnchen, also Chicken Production, nach Spanien abgewandert. Und Sie sehen es ja, dass die Tierbestände in Mitteleuropa, ist nicht nur Deutschland, es gilt für Benelux zum Beispiel genauso, gehen dramatisch nach unten. Ich kenne viele Landwirte, die ihre Schweineställe nicht mehr befüllen und so weiter. Und das geht nach Osteuropa, überwiegend übrigens im europäischen, also EU-Raum meine ich, ja, so Bulgarien, Rumänien und so weiter. Und da fließen dann natürlich die Produkte hin, die man braucht, um Futtermittel herzustellen. Ein ganz großes ist zum Beispiel die Firma Patent in Serbien, die beliefern mittlerweile, das ist ein irrer wirtschaftlicher Erfolg, beliefern den ganzen Balkansektor, Rumänien, Bulgarien, Montenegro und die ganzen Länder da dort. Und insofern gibt es eine Verschiebung der Warenströme, so ähnlich wie Richtung China mit den Sojaprodukten, GMO, Non-GMO, völlig egal, die Chinesen kaufen alles zusammen, was irgendwie verfügbar ist auf den Weltmärkten. Also das ist sozusagen die Logik dahinter.
Wie ist Ihre Sicht, Herr von Braun, aus Position der Welthungerhilfe vielleicht auch?
Ja, vielleicht eine kurze Information zu neuen Forschungsergebnissen, Konsequenzen von Preisschocks. Wenn die Preise hochgehen und zwar abrupt hochgehen, ist das was völlig anderes, als wenn man einen Preistrend hat. An Preistrends kann man sich anpassen. Und wir haben über die Finanz- und Foodpreiskrise 2008 und 2009, die sprachen Sie ja gerade an, gesprochen und dazu Untersuchungen angestellt, wie hat sich denn das auf Mortalität von Kindern ausgewirkt. Und das traurige Ergebnis ist, diese Preise gehen nicht nur mal hoch und kommen wieder runter und dann wird ein bisschen mehr produziert, wenn die Anreize da sind, sondern diese kurzfristigen Schocks sind tödlich für Millionen von Kindern gewesen. Und wenn nicht tödlich, dann hat es zu gravierenden Ernährungskonsequenzen, also Kleinwüchsigkeit und damit Unterentwicklung geführt. Wir haben keine Informationen, wie das sich von 2022 in der erneuten Preiskrise auswirkt. Denn so schnell ist Wissenschaft nun mal leider nicht. Die Daten liegen noch nicht vor, die detaillierten Haushalts- und Ernährungs- und Gewichtssurveys von Kindern. Aber wir können Gift draufnehmen, das ist wieder ein tödlicher Schock gewesen für viele in Entwicklungsländern. Und es geht dabei nicht nur um die Preisentwicklungen bei Weizen, die übertragen sich ja auf die lokalen Preise, die übertragen sich auf die lokalen Produkte in Afrika, ob das Cassava, Yams oder Hirse ist. Die Preisrelationen bewegen sich sehr stark miteinander. Also wir brauchen Instrumente, diese Preisschocks abzupuffern. Das ist übrigens besser geworden nach der Preiskrise von 2008 und 2009 mit Informationssystemen und Lebensmittelsubventionen für die Ärmsten der Armen, aber es ist noch nicht gut.
Dankeschön. Wir sind jetzt schon am Ende der Zeit angekommen, haben eine einstündige Reise unternommen durch die Welt der Ernährungssicherung, durch die Landwirtschaft, haben viel über Finanzen diskutiert, über agrarpolitische Maßnahmen, aber auch über Ernährung und über Ethik und die globalen Implikationen von Hunger. Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich allen Fragestellerinnen und Fragestellern und natürlich unseren Diskutanten hier auf der Bühne, denen ich zum Abschluss noch einmal die Möglichkeit geben möchte, eine Message an Sie alle im Publikum zu geben. Was kann sich vielleicht jeder und jede Einzelne mit nach Hause nehmen an Impulsen oder vielleicht auch an Dingen, die jeder oder jede Einzelne verändern und tun kann?
Also als Erstes wünsche ich Ihnen noch einen guten Abend nach dieser schweren Kost, die wir Ihnen hier geboten haben. Ich richte meine Vorschläge und Wünsche an Sie in Ihrer Akademie, die Sie Verantwortung übernehmen, denn das ist ja Teil Ihres Raison d'être. Ohne Verantwortung zu übernehmen, können Sie sich nicht so nennen, wie sich Ihre Akademie nennt. Wie können Sie aber Verantwortung übernehmen? Natürlich gibt es da viel Abstufung. Sie stehen noch vor der Frage, welche Berufswahl, welches Business wählen Sie? Wie wollen Sie Ihren ganzen Lebensweg planen? Es geht nicht nur um die Spende für die Welthungerhilfe oder andere gute Organisationen und dann das tun, was wonach Ihnen das Herz steht. Also der große Bereich der Umgestaltung unserer Wirtschaft, damit sie langfristig nachhaltig und fair gegenüber den Ärmsten der Armen in der Welt ist, ist eine Riesenherausforderung, die Sie für Ihre Berufswahl auch erwägen können. Ob Sie in die Industrie gehen, ein Start-up gründen oder ob Sie in die Wissenschaft oder in den Bildungsbereich gehen, überall können Sie da beitragen.
Ich habe nichts hinzuzufügen. Nein, ich habe zwei Punkte, weil wir über Verantwortung geredet haben und ich habe vorhin, glaube ich, Max Weber erwähnt. Also ich empfehle einfach, wenn Sie es noch nicht getan haben, es gibt ja 100.000 Bücher dazu, aber das Buch Politik als Beruf, kreiert im Januar 1919 in einem Vortrag, und zwar ad hoc, ohne großes Manuskript. Es war dann für die Assistenten wahnsinnig schwer, das zu dem berühmten Buch Politik als Beruf zu machen von Max Weber. Und da setzt er sich eben mit Gesinnungsethik und dem Thema Verantwortungsethik intensiv auseinander. Und das, glaube ich, kann auch im Business zu einem guten Leitfaden nutzen.
Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.